Appetit auf Leben, der Ernährungspodcast von B. Braun. Wenn Essen nicht mehr selbstverständlich ist, zur Herausforderung wird und die Kraft schwindet, dann fühlst du dich hilflos. Das musst du nicht, denn es gibt Lösungen. Wir sprechen mit Menschen, die Mut machen, die Erfahrung haben oder selbst Ähnliches erlebt haben. Es gibt viele Wege zurück zum Appetit und damit auf Leben. Schön, dass du dabei bist.
Schön, dass ihr dabei seid, liebe Zuhörende. Ich bin Ulrike von B. Braun, seit 18 Jahren Trainerin für Ernährungstherapie. Mit mir am Mikro ist Lars Selig. Er leitet das Ernährungsteam an der Uniklinik Leipzig und kennt sich super mit der Bauchspeicheldrüse aus. Was sollten die Zuhörenden noch über dich wissen, Lars?
Hallo von meiner Seite. Schön, dass ich dabei sein darf bei diesem spannenden Thema. Über mich gibt es gar nicht so viel zu sagen. Ich bin seit 2001 hier am Universitätsklinikum Leipzig und zuständig für das Ernährungsteam, wobei das Ernährungsteam alle ernährungsbedingten Krankheiten betreut. Und ein großes Thema ist natürlich die Bauchspeicheldrüse, die als zentrales Organ, als Kraftwerk für die Verdauung ja eigentlich wirklich, wirklich sehr spannend ist. Ich habe 2001 in meine Ausbildung gemacht zum Diätassistenten, habe dann noch Medizinpädagogik studiert, was bedeutet, dass ich der Lehre auch sehr verschrieben bin und deswegen auch sehr gern hier mitwirke.
Appetit auf Leben im Gespräch.
Das war schon mal eine ganze Menge. Die Bauchspeicheldrüse, das kann auch sehr abstrakt sein. Man nennt sie ja auch Pankreas, aber man braucht sie ja für so viele Dinge, zum Beispiel auch fürs Essen. Hast du heute denn schon was gefrühstückt?
Tatsächlich habe ich mit Kaffee gestartet und hatte dann, weiß gar nicht, ein leckeres Eibrötchen mit Käse.
Und was muss die Bauchspeicheldrüse dann tun, wenn man ein Eibrötchen isst?
Sobald eigentlich schon was gerochen wird oder sobald man es auf der Zunge liegen hat, fängt die Bauchspeicheldrüse eigentlich an, schon Verdauungsenzyme zu produzieren. Das ist so ihre Hauptaufgabe.
Und eigentlich machen wir uns gar keine Gedanken darüber, wenn wir essen. Auch ich habe heute schon gefrühstückt in der Bahn auf dem Weg hierher. Es ist dann ja problematisch, wenn die Bauchspeicheldrüse eben nicht mehr funktioniert. Leute mit einer funktionierenden Bauchspeicheldrüse kommen nicht hierher. Aber die ein Problem mit der Bauchspeicheldrüse bzw. mit dem Pankreas haben, worunter leiden diese Patientinnen dann?
Also die Bauchspeicheldrüse ist ja ein super spannendes Organ. Die Bauchspeicheldrüse hat zwei Hauptfunktionen. Einmal ist es endokrin, nennen wir das, wo also Insulin, das ist für Blutzuckersenkung und Glukagon, das ist für Blutzuckersteigerung, also insgesamt für die Blutzuckerstabilität, bereitstellt. Und die exokrine Funktion, die bedeutet, dass Verdauungsenzyme hergestellt werden durch die Bauchspeicheldrüse. Und diese Verdauungsenzyme, die sind ganz, ganz spannend, weil die Verdauung machen. Und die werden hormonell gesteuert. Das heißt, sobald ich, wie gesagt, was esse, wird hormonell, durch Hormone also, die Info an die Bauchspeicheldrüse gegeben, produzierst du jetzt Enzyme. Und da macht sie sofort los. Und da gibt es drei Arten von. Einmal sogenannte Alpha-Amylase, die spaltet Zuckermoleküle. Dann sogenanntes Trypsin, das spaltet Eiweiße. Und dann das Wichtige, die Pankreaslipase, also Lipase-Enzyme. Und die spalten Fette. Und das ist eigentlich das heutige Thema, dass nämlich wir vorrangig auf Fett gucken, weil das so die Hauptaufgabe der Bauchspeicheldrüse ist, Fette zu spalten. Und dann kann man schon mal ins Feld werfen, dass die Bauchspeicheldrüse pro Mahlzeit bis zu 400, fast 500.000 Einheiten solcher Lipase-Enzyme bildet, um eine ganz normale Mahlzeit aufzuspalten. Und nur durch diese Enzyme ist es überhaupt möglich, dass das, was wir essen, im Körper aufgenommen werden kann und dann zu Energie umgewandelt werden kann.
Woran merken die Patientinnen, dass die Bauchspeicheldrüse nicht mehr funktioniert? Die sagt ja nicht, hallo, funktioniert nicht mehr. Merkt man das sofort oder kann man das auch sagen, okay, es kann auch was anderes sein? Also merkt man sofort, die Bauchspeicheldrüse ist es oder ist es eine Odyssee, die Leute hierher führt?
Das ist tatsächlich das Problem, dass man eine nicht funktionierende Bauchspeicheldrüse nicht gut merkt. Es gibt verschiedene Ursachen, warum eine Bauchspeicheldrüse nicht mehr richtig funktionieren kann. Das wäre zum Beispiel die Bauchspeicheldrüsenentzündung, die Pankreatitis. Eine richtige akute Pankreatitis, die tut richtig dolle weh. Die merke ich auch. Ne? Das sind Schmerzen im Oberbauch, weil die Bauchspeicheldrüse liegt genau im Zentrum eigentlich des Bauches. Da tut das richtig dolle weh. Es gibt aber auch die chronische Bauchspeicheldrüsenentzündung. Da habe ich, dass man immer mal Entzündungen hat. Ja? Und nur die chronische, die kann auch dann dafür sorgen, dass Bauchspeicheldrüsengewebe untergeht oder nicht mehr funktioniert. Und das kann dann so eine, wir nennen das mal exokrine Pankreasinsuffizienz, also dass die Bauchspeicheldrüse nicht mehr richtig funktioniert. Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel, dass der Pankreasgang, also wo die Enzyme in den Darm reinlaufen, dass der verstopft ist, zum Beispiel durch Gallensteine. Oder es gibt bestimmte Erkrankungen. Da ist zum Beispiel Mukoviszidose eine bekannte Erkrankung, wo die Bauchspeicheldrüse verschleimt und dann nicht mehr so Enzyme absondern kann. Aber es gibt auch zahlreiche Magen-Darm-Operationen. Also gerade in der Chirurgie, wo ich vielleicht gar nichts mit Bauchspeicheldrüse zu tun habe, kann es sein, dass aufgrund einer OP des Magen- und Darmtraktes die Stimulation einfach fehlt, dass die Bauchspeicheldrüse nicht mehr genug Enzyme produzieren kann. Und das ist dann so ein bisschen ein schleichender Prozess. Das tut nicht weh, aber die Nahrung, die ich esse, kann nicht komplett aufgespalten werden. Und wir sehen das dann, dass die Patienten abnehmen. Aber nicht in den nächsten 2 Wochen 10 Kilo, sondern ganz, ganz schleichend. Ja, deswegen versuchen wir, tut es beispielsweise immer die Magen-OP. Wenn der Magen irgendwie entfernt wird oder Teile davon entfernt werden, warum auch immer, das kann ein Geschwür sein, das kann ein Karzinom sein, also ein Krebsgeschwür, kann andere Ursachen haben. Dann kriegt die Bauchspeicheldrüse nicht mehr die Information, hallo, hier ist Essen drin, oder kriegt nicht mehr die ausreichende Information, hier ist Essen drin und produziert deswegen weniger Enzyme. Und das bedeutet, wenn der Patient dann isst, dann kann er das, was er alles isst, nicht mehr komplett aufspalten. Was bedeutet, sagen wir mal in Zahlen, wenn der zum Beispiel 2000 Kalorien isst und nur 1000 davon aufnehmen kann, dass er sukzessive immer mehr abnimmt. Und das nennen wir dann exokrine Pankreasinsuffizienz. Und die geht halt einher mit diesem Gewichtsverlust. Aber es gibt auch andere Symptome, die völlig unspezifisch sind, wie Abgeschlagenheit, Müdigkeit, so ein bisschen Bauchkrummeln, manchmal ist es Verstopfung, manchmal ist es ein bisschen Durchfall. Das wird so ein bisschen subsumiert unter dem lustigen Begriff Dyspepsie. Wenn man Dyspepsie jetzt mal googelt, da kommt einfach nur das Verdauungsschwäche. Das heißt, es sagt alles und nichts, eher nichts, weil mit Verdauungsschwäche kann ich wenig anfangen. Und dann ist so die Frage tatsächlich, wann merkt es ein Patient oder ist ein Patient schon aufgeklärt, dass, wenn zum Beispiel der Magen entfernt wird, so eine Bauchspeicheldrüsenunterversorgung, nenne ich es mal so, im Raume stehen kann. Das heißt, jeder, der eine Magenentfernung bekommt, sollte schon aufgeklärt werden darüber, dass eventuell es sein kann, dass man so eine exokrine Pankreasinsuffizienz ausbildet. Jeder Pankreatitis-Patient, der mehrere akute Schübe hat, sollte aufgeklärt werden, bitte beachte dein Gewicht, bitte gucke nach klinischen Symptomen, weil es möglich sein kann, dass die Bauchspeicheldrüse weniger Enzyme produziert. Und das Schöne eigentlich an dieser schlimmen Situation ist, dass man diese Bauchspeicheldrüsenenzyme zusätzlich aufnehmen kann. Das heißt, sobald die Bauchspeicheldrüse nicht mehr ausreichend produzieren kann, kann man die zusätzlich einnehmen.
Also ich fasse nochmal zusammen. Wenn man also eine Pankreatitis hat, eine Bauchspeicheldrüsenentzündung, Schmerzen hat, verbunden mit Gewichtsverlust, dann kann man annehmen, dass man eine Bauchspeicheldrüsenfehlfunktion hat, oder Insuffizienz, und man kann da aber was tun. Auch bei einer Magenentfernung, wo man vielleicht nicht unbedingt an die Bauchspeicheldrüse denken würde und auch, ja, eigentlich man sagt, ich esse doch genug, aber ich nehme jetzt ab. Auch dann kann man was tun, und diesen Patientinnen kann mit Pankreasenzymen sozusagen geholfen werden, und das klappt immer gleich wunderbar anscheinend.
Oft ist der Weg tatsächlich entscheidend, ne? Wenn Mediziner den Verdacht haben auf eine Pankreasinsuffizienz, gibt es die Pankreasfunktionsdiagnostik. Das heißt, man kann das eigentlich testen, produziert die Bauchspeicheldrüse genügend Enzyme, dass die für die Verdauung ausreichen. Nun ist es aber so, dass die Testverfahren, die es gibt, das ist meistens, oder in Deutschland wird am meisten der Elastase-Test genommen, der ist leider nicht sehr sensitiv bei einer milden Ausprägung. Das heißt, wenn die Bauchspeicheldrüse noch so ein bisschen Enzyme produziert, dann sagt er uns eigentlich noch nicht, dass irgendwie eine Fehlfunktion da ist. Erst ab einer hohen Nichtproduktion ist der sensitiv und sagt uns, dass die Bauchspeicheldrüse nicht mehr funktioniert. Und deswegen sagen die Leitlinien, die es für diese Pankreatitis gibt, dass man eine sogenannte Probetherapie machen kann, ohne so einen Pankreasfunktionstest, dass man also zusätzlich Enzyme zum Essen einnimmt. Auf Verdacht. Mhm. Und wenn die klinischen Symptome besser werden, das heißt Schmerzen, Krämpfe, Durchfall, Gewichtsverlust, dann bedeutet das, okay, durch die Enzyme kann das therapiert werden und es gilt als gesicherte Pankreasinsuffizienz. Und dann können diese Enzyme auch weiterhin ganz normal verordnet werden durch den Hausarzt oder durch jeden verordneten Arzt eigentlich.
Man kann aber nicht jetzt in die Apotheke gehen und sagen, oh, ich habe Bauchweh, ich hole mir mal Pankreasenzyme, das geht nicht.
Das kann man nicht. Enzyme sind zwar kein Medikament, was systemisch wirkt, sondern das sind Enzyme, die auf das Essen wirken und die tatsächlich auch nur im Essen wirken. Das heißt, man braucht die auch nicht einnehmen, wenn man nichts isst. Aber tatsächlich ist es ein verordnungspflichtiges und rezeptpflichtiges Präparat.
Welche Hilfestellung brauchen die Patientinnen bei der Einnahme von Pankreasenzymen? Ich denke, das ist nicht so einfach zu machen. Also es klang gerade so einfach. Man hat unklare Symptome, dann macht man mal so einen Probelauf mit den Enzymen. Die Symptome werden besser, juhu, und dann weiß ich, ich muss sie weiternehmen. Was muss passieren an Aufklärung? Was müssen die Patientinnen wissen, damit sie diese Pankreasenzyme, damit die ihnen wirklich gut helfen?
Da würde ich mal ganz egoistisch an meiner Profession hängen bleiben und sagen, wenn Verdauungsenzyme rezeptiert werden oder wenn ein Patient das einnehmen soll, sollte er parallel eine Ernährungsberatung bekommen oder eine Ernährungstherapie. Das heißt, dass es tatsächlich ganz wichtig ist, die Enzyme immer zum Essen einzunehmen. Nie davor und nie danach. Oft ist es so, wenn das als Medikament mit rezeptiert oder verordnet oder verschrieben wird, dass das in der großen Tablettendose landet und dann einfach mit allen anderen Medikamenten eingenommen wird. Es ist aber, wie gesagt, kein Medikament, was systemisch wirkt. Das ist das Erste, dass es immer zum Essen eingenommen wird. Das Zweite ist, dass es tatsächlich über eine Mahlzeit verteilt eingenommen werden soll. Das Wichtige ist, dass das Granulat, was in diesen Enzymen oder in diesen Präparaten drin ist, dass sich das schön mit dem Essen vermischt. Das ist das Wichtigste, das ist das oberste Prinzip. Und das gelingt halt nur, wenn ich es zum Essen einnehme. Und wenn ich längere Mahlzeiten habe, dann muss ich vielleicht am Anfang der Mahlzeit eine Kapsel einnehmen, in der Mitte der Mahlzeit und vielleicht nochmal am Ende, dass sich das wirklich schön miteinander vermischt. Also der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass man es eventuell berechnen sollte. Das heißt, dass Pankreasenzyme eigentlich nicht überdosierbar sind. Ja, ich hatte am Anfang gesagt, dass man bis zu 400.000, 500.000 Einheiten Lipase pro Mahlzeit selber produziert. Und wir reden hier von Kapselgrößen, die 25.000 oder 35.000 oder Maximum 40.000 Einheiten haben. Das heißt, ich kann locker 4, 5, 6 Kapseln einnehmen pro Mahlzeit, um eine ausreichende Wirkung zu haben. Und wir starten immer mit Patienten, dass wir sagen, okay, wir versuchen, Patienten zu schulen, wie viel Fett ist in Lebensmitteln drin. Und fangen dann an mit 2.000 Einheiten Lipase für 1 Gramm Nahrungsfett. Und dann muss man Patienten schulen, wie viel Fett ist denn in so einem Lebensmittel drin. Und dann nehmen wir immer so Lebensmittel, wo man vielleicht gar nicht so dran denkt, zum Beispiel die Bratwurst. Eine Bratwurst kann locker 30 Gramm Fett enthalten. Ja, wenn ich dann 2.000 Einheiten Lipase einnehmen muss, muss ich 60.000 Einheiten von diesem Präparat einnehmen.
Das wäre aber kein Problem. Das heißt, wenn die Bauchspeicheldrüse nicht mehr funktioniert, muss man nicht auf die Bratwurst verzichten. Im Gegenteil, man sollte sie essen, man muss dazu nur ausreichend Enzyme einnehmen.
Genau. Früher war die Aussage, das ist tatsächlich, als ich noch gelernt habe, war tatsächlich die Aussage, man muss, die Patienten, die eine Pankreatitis haben zum Beispiel, sollen fettarm ernährt werden, ja, dass die Bauchspeicheldrüse nicht so belastet wird, beziehungsweise dass die Patienten nicht so Durchfälle bekommen. Und das ist heute nicht mehr so. Heute versucht man, dass die Patienten normal essen sollen, dass sie sogar energiereich essen sollen, weil sie in der Regel ja unter Gewichtsverlust leiden. Und das wird dann alles mit Enzymen abgedeckt. Und dann muss man wirklich schulen, wie viel Fett und wie viel Energie ist in Lebensmitteln drin, um ausreichend Enzyme zu nehmen. Wer das nicht kann, ja, wer also jetzt nicht jedes Lebensmittel rechnen möchte, da muss man dann so Standarddosierungen machen, wo man sagt, okay, zu den Hauptmahlzeiten muss man vielleicht 2 × 40.000 einnehmen, da hat man so den Grundbedarf vielleicht gedeckt, aber man darf die Zwischenmahlzeiten nicht vergessen. Das heißt, dass tatsächlich diese Enzyme nicht als Ballast verstanden werden dürfen, sondern tatsächlich als, wie die Überschrift die heißt, als Helferchen, die wirklich den Alltag begleiten und man muss diese Enzyme stetig mit sich rumtragen. Wenn ich unterwegs dann mal ein Eis essen möchte oder eine Waffel essen möchte oder einen Döner essen möchte, dann muss ich einfach die Enzyme dabei haben, ja, und muss sie dann auch zum Essen mit einnehmen.
Also quasi wirklich wie Genusshelferchen, worauf habe ich jetzt Lust? Und man kann es nicht überdosieren und man kann alles essen. Das sind, glaube ich, ganz wichtige Botschaften. Die haben sich wahrscheinlich aber noch nicht überall herumgesprochen, könnte ich mir vorstellen, dass viele herkommen und denken, oh, jetzt habe ich Schmerzen oder ich habe Durchfälle und jetzt darf ich bestimmte Sachen nicht mehr essen. Das dauert wahrscheinlich, bis man diesen Mythos aus dem Kopf rausbekommen hat. Ja. Könnte ich mir vorstellen?
Also man muss sagen, dass bei der ausgeprägten Pankreasinsuffizienz das Hauptsymptom, die sogenannte Steatorrhoe, also der Fettstuhlgang. Das heißt, wenn Fett nicht verdaubar oder nicht gespalten in den Darm kommt und der nicht aufgenommen werden kann oder das nicht aufgenommen werden kann, dann macht es Fettdurchfall. Das ist Fettdurchfall, der so schnell durchgeht, dass der in der Regel auch nicht gehalten werden kann. Das heißt, das ist schon ein präsentes Symptom. Und wenn ich jetzt spontan eine Bratwurst esse beim Grillabend und ich kriege einen Durchfall, der sich nicht halten lässt auf der Grillparty, ist das schon so eine Motivation hoch, dass ich meine Enzyme auch einnehme und richtig einnehme. Ja? Und dieser Fettdurchfall, der ist auch ganz charakteristisch, wenn ich mal unterdosiert bin. Das heißt, wir versuchen ja individuelle Dosierungen für Patienten hinzubekommen. Beziehungsweise kann es auch sein, dass die Pankreasfunktion sich verschlechtert im Laufe der Zeit und dass man nachjustieren muss mit der Berechnung. Wenn die Patienten dann sagen, ich merke jetzt, ich kriege wieder Fettdurchfall oder fettigen Stuhlgang. Es muss nicht also nur der Durchfall sein. Manche berichten auch, dass der Stuhlgang sich einfach im Toilettenbecken nicht runterspülen lässt. Ich weiß, es ist ein angestrengtes Thema, aber es muss Thema sein. Und ich bespreche das mit all meinen Patienten in der Sprechstunde. Wie sieht Ihr Stuhlgang aus? Und tatsächlich muss man sich den Stuhlgang angucken. Wenn die Patienten sagen, ja, ich muss 3-4 Mal nachspülen, dann ist Fett drin, weil Fett schwimmt oben und lässt sich nicht runterspülen. Erstens ist die erste Empfehlung, man kann Fit nehmen, weil Fit Tenside enthält und diese Fettstruktur auflöst, dann geht es auch besser runter. Aber das Wichtigere ist, dass man von den Enzymen unterdosiert ist. Ja? Oder, dass sie nicht richtig eingenommen sind. Also zum Beispiel, dass wirklich die vor dem Essen eingenommen werden, weil irgendwie mit den anderen Tabletten zusammen oder nach dem Essen eingenommen werden. Oder, dass sie vielleicht auch nicht wirken. Also es kann sein, gehen wir wieder zurück, wenn auch ein Stück Magen mit entfernt wurde und Speisebrei zu schnell in den Darm geht, dass der noch sehr sauer ist. Weil da ist Magensaft reinkommt und dieser saure Magenbrei kann diese Enzyme noch nicht aktivieren. Das heißt, die können nur wirken in einem basischen pH. Und wenn die zu schnell abdiziert oder wenn das zu schnell in den Darm geht, dann ist es noch relativ sauer. Dann können die Enzyme nicht wirken. Das heißt, das muss tatsächlich mit dem Hausarzt dann oder mit dem Arzt besprochen werden, dass dann sogenannten Protonpumpeninhibitoren, also
Magensäureblocker,
vielen Dank, dass die zusätzlich eingenommen werden, dass man einfach den Speisebrei nicht zu sauer hat, weil die Bauchspeicheldrüse eben auch die Funktion hat, Bicarbonat zu bilden. Bicarbonat macht eigentlich saures Milieu, sauren Speisebrei eher basischer, sodass Enzyme wirklich wirken können. Und wenn ich einen Untergang vom Pankreas oder vom Bauchspeicheldrüsengewebe habe, dann ist eben nicht nur die Enzymproduktion eingeschränkt, sondern vielleicht auch die Bicarbonatproduktion.
Ich fasse das jetzt nochmal zusammen. Das Thema ist extrem komplex. Wenn die Zuhörenden sich jetzt fragen, oh, vielleicht habe ich ein Problem, dann können sie aber auch sicher sein, es gibt Profis, die diese ganzen Zusammenhänge drauf haben. Man muss eben auch nicht nur die Enzyme nehmen, man muss wissen, wie viel Fett ist in den Mahlzeiten und produziert mein Magen eventuell zu viel Magensäure. Also man muss nicht verzweifeln, wenn es auf den ersten Anhieb nicht klappt und die Bratwurst dann vielleicht doch durchschlägt. Dann muss man einen zweiten und dritten Versuch machen, weil die Bratwurst ist wichtig um die Mangelernährung. Unter anderem um die Mangelernährung eben auch zu behandeln. Und das finde ich ist eine ganz wichtige Botschaft. Man muss auf sein geliebtes Essen nicht verzichten. Man muss einfach nur wissen, was, an welchen Riegern man drehen muss und man hat überall auch Hilfen. Man steht nicht alleine davor. Das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig als Botschaft. Das hast du dir ja nicht ausgedacht. Die ganzen Maßnahmen. Gibt es Leitlinien, an denen man sich orientiert?
Ja, natürlich. Natürlich gibt es Leitlinien. Es gibt die Pankreatitis-Leitlinie, ganz klar. Also die ist mittlerweile sogar zusammengefasst, die neue Leitlinie. Akute Pankreatitis, chronische Pankreatitis, die eigentlich sehr schön aufgearbeitet ist, wo wirklich jeder Handgriff drinne steht, der in Leitlinien auch immer wissenschaftlich evaluiert ist und damit auch Sicherheit verschafft. Da steht genau drinne, wie sind Enzyme einzunehmen, ab wann sind Enzyme einzunehmen. Und da steht eben auch drinne, dass, wenn man das nicht macht, eine hohe Gefahr von Mangelernährung gegeben ist. Weil einfach stetig immer eine Unterversorgung mit Nährstoffen da ist. Zusätzlich gibt es aber noch die Möglichkeit, dass man krankheitsspezifisch gucken kann. Ne? Wir haben, wie gesagt, die Pankreatitis-Leitlinie, wobei die für Patienten manchmal schwieriger zu lesen ist und es ist relativ viel Papier. Es gibt aber zum Beispiel noch den Arbeitskreis der Pankreatektomierten, das heißt die Patienten, die eine Entfernung des Pankreas haben oder eine Teilentfernung, die können sich gern an den ATP, so nennt sich das, wenden. Das ist tatsächlich eine Patientenvereinigung, die ganz viele tolle Veranstaltungen machen und auch Informationsmaterial zur Verfügung stellen. Für Patienten, die Mukoviszidose haben, gibt es den Muko e.V., die sich auch sehr mit dieser Pankreasinsuffizienz zusammenschließen. Und es gibt tatsächlich noch von den Firmen, die diese Enzympräparate herstellen, auch tolle Informationsmaterialien, sodass man wirklich gucken kann, wie man Enzyme einnehmen soll und was eventuell Möglichkeiten sind, warum die nicht so richtig wirken. Plus, dass ich natürlich wieder empfehlen würde, Enzyme immer in Begleitung mit einer Ernährungsberatung einzunehmen. Auch hier ist es so, dass der Appell dahin geht, dass Ernährungsberater kein gesetzlich geschützter Begriff ist oder Beruf ist. Das heißt, jeder von Ihnen kann sich Ernährungsberater nennen, sondern dass man dann gucken soll, dass es wirklich Ernährungstherapeuten sind, die zertifiziert sind, zum Beispiel die Berufsverbände, das ist der VDD für die Diätassistenten, das ist der VDÖ für die Ökotrophologen oder das ist auch der BDEM für die Ernährungsmediziner. Das heißt, das sind wirklich zertifizierte Berufe, an die sie sich wenden können und die ihnen so ein bisschen die Angst dann auch nehmen können, Enzyme einzunehmen zum Essen, weil das, wie gesagt, wirklich nicht als Ballast gesehen werden soll, sondern wirklich als Unterstützung. Und man kann es nicht überdosieren, man kann es nur unterdosieren und das geht dann einher mit den Symptomen, die wir beschrieben haben. Und man soll vor diesen Enzymen gar keine Angst haben, ja, sondern die sollen einfach Wegbegleiter sein zu allem, was man isst, um wirklich bestmöglich die Energie und die Nährstoffe rauszuziehen von dem, was man da isst. Sonst schadet drum. Es gibt manchmal die Möglichkeit, dass man die Kapsel aufmachen sollte. Zum Beispiel, wenn man den Magen entfernt hat, wo einfach die Kapsel sonst nur durchrutschen würde. Da ist das Problem, dass man die Kapsel aufmachen muss. Und wenn man die Kapsel öffnet, muss man auch Patienten zeigen, wie das geht. Und dieses Granulat, das ist ganz wichtig, soll nicht mit viel Flüssigkeit hintergespült werden, weil es sonst einfach nur durchrutscht, sondern soll dann auf einen Löffel, auf einen kleinen Teelöffel gegeben werden und dann mit abgeschluckt werden. Man macht das auch in der Regel dann gerne auf ein bisschen Joghurt oder Apfelmus, weil das wird diesen sauren pH hat, damit wirkt es noch nicht und es lässt sich besser abschlucken. Wenn man aber tatsächlich Granulat in den Zahnzwischenräumen hat, dann sollte man das lieber ausspülen und nicht drinnen belassen, weil es natürlich die Essensreste, die man in den Zahnzwischenräumen hat, schon verdaut oder auch das Zahnfleisch angreift. Ja, weil die Enzyme können natürlich nicht unterscheiden, ist das jetzt Zahnfleisch, was ich gerne möchte und nicht verdaut haben möchte, oder ist es ein Stück Hähnchenfleisch, was ich gerne verdaut haben möchte. Das heißt, das schön ausspülen und vor allem nicht draufbeißen, weil das Granulat sehr, sehr bitter schmeckt. Das sind aber nur die Enzyme, da passiert nichts Schlimmes. Das sind die Enzyme. Also wichtig, wenn die Kapsel geöffnet werden muss, das ist meist nach OPs, dann bitte auch zum Essen unbedingt, aber dann bitte auf einen kleinen Löffel und das zusätzlich mit abschlucken.
Und dann die Bratwurst essen.
Während der Bratwurst.
Während der Bratwurst. Genau. Also war noch mal so ein kleiner Nachklapp. Das ist doch sehr komplex und je nachdem, welches Problem man hat, muss man auch noch mal schauen, wie man die Enzyme einnimmt. Aber auch da gibt es auf jeden Fall Hilfe, professionelle Hilfe. Und wichtig ist, dass man sich den Appetit nicht verderben lässt.
Genau. Genuss und Freude soll das Essen weiterhin machen, egal ob ich eine Pankreasinsuffizienz habe oder nicht. Also lassen Sie sich nicht den Spaß am Essen verderben und nicht die Freude am Essen und nehmen Sie an allen Mahlzeiten teil und genießen Sie Essen.
Hast du Patienten, die die Enzyme schon länger nehmen und erfolgreich nehmen, die sagen, die gebe ich nicht wieder her, die sind immer dabei, immer in der Hosentasche?
Also ja, eigentlich alle Patienten, die wir auf Enzyme eingestellt haben, die lasse ich mir auch zeigen, ne, dass wir schon mal die Größen uns abgucken können, beziehungsweise manchmal wir verordnen bestimmte Enzyme und die Patienten bekommen andere Enzyme, also wechseln die Firmen, sodass wir eventuell nachberechnen müssen, weil die Dosierung dann anders ist. Aber die haben ihre Enzyme eigentlich alle dabei und das Problem ist, dass wenn einmal eine Pankreasinsuffizienz vorhanden ist, dass die in der Regel nicht wieder verschwindet. Das heißt natürlich, wenn wir auf Enzyme eingestellt haben, dann müssen die Patienten das bei sich haben. Das kann sich manchmal ändern, wenn ich zum Beispiel anfänglich Enzyme beginne beim Patienten, der eine Magenentfernung hatte. Wo wir eventuell die Enzymdosierung wieder runternehmen können, weil keine Symptome auftreten oder gar absetzen können. Weil das einfach wir nennen das sekundäre Pankreasinsuffizienz ist, also wo nicht das Pankreas per se ein Problem hat. Aber die wirklich gestörtes Pankreasgewebe haben, also wo wirklich die Bauchspeicheldrüse nicht mehr funktioniert, die müssen es immer bei sich führen. Und dann machen wir auch immer den Test, ne? Dass wir sagen, okay, wenn wir jetzt zusammen Mittagessen gehen und da gibt es Roulade mit Rotkohl und Klößen, wie viel Enzym würden Sie dafür nehmen? Ja, und so versuchen wir das immer in Gespräch mit aufzunehmen, dass die Patienten auch immer wieder daran erinnert werden. Ah, ich kann das ja variieren und dosieren. Und wir haben auch in der Klinik immer große Probleme, wenn ein Patient kommt, der Enzyme einnimmt, dass es von der Pflege gesetzt wird, ja, Frühmittag und Abend. Was ein Riesenproblem ist, weil die Patienten sollen es eben nicht Frühmittag, Abend nehmen, sondern sollen es zum Essen nehmen. Das heißt, der Patient braucht ausreichend Enzyme am Bett, beziehungsweise irgendwo bei sich, wo er, wenn er jetzt den Joghurt essen will, den auch essen kann. Ja, und deine Enzyme dabei haben soll. Also da ist immer viel Aufklärungsarbeit notwendig und wir schulen eigentlich jeden Patienten so, dass das auch eingefordert wird. Egal, wo ich bin, wo ich extern Medikamente bekomme, da müssen die Enzyme ausreichend da sein. Und der Patient muss auch selber darauf achten, wenn seine Enzyme alle gehen, dass er sich zeitnah wieder ein neues Rezept holt oder zeitnah wieder darum bemüht, dass er neue Enzyme zu Hause hat. Weil ohne diese Enzyme funktioniert es noch nicht. Wichtig vielleicht dazu ist noch zu sagen, dass diese Pankreasenzyme immer vom Schwein kommen. Ja, das heißt, das ist vom Schweinepankreas. Und manche Patienten haben damit tatsächlich ein Problem, die dann sagen, okay, ich bin eher vegan und möchte das nicht. Oder muslime Patienten. Hier ist es so, dass es tatsächlich einen Absatz im Koran gibt, der sagt, okay, wenn das ein Medikament ist, dann dürft ihr das trotzdem nehmen. Das ist erstmal eine Aufklärung. Und wenn wir Veganer haben, dann müssen wir tatsächlich das ganz genau besprechen. Wir müssen also besprechen, das ist hier ein Präparat, was dazu dient, dass man einer Mangelernährung vorbeugen kann, was wichtig ist für den Körper, dass er ausreichend Nährstoffe aufnimmt. Wenn wir trotzdem Patienten haben, die sich da weigern, gibt es andere Präparate, die auf eine Art Pilzextrakt beruhen. Und diese Pilzextrakte kann man nehmen, haben wir auch einige Patienten, aber wir können da keine klare Dosierungsempfehlung geben, weil die anders wirken. Die wirken schlechter und die wirken anders. Trotzdem ist es möglich. Ja, also da gibt es Möglichkeiten. Man sollte dann aber nicht sich irgendwas aus dem Internet bestellen, sondern sollte dann tatsächlich auch mit dem verordnenden Arzt drüber sprechen. Es gibt 2, 3 Präparate, die man da nutzen kann. Wie gesagt, nichts aus dem Internet bestellen, sondern tatsächlich dann das verordnungsfähige Präparat nehmen, aber wissend, dass die schlechter wirken.
Okay, aber das heißt auch, für Veganer gibt es eine Lösung oder eben auch den Weg zu sagen, gut, man muss hier eine Entscheidung treffen. Das Thema ist wirklich mega spannend und mega komplex. Wir könnten, glaube ich, noch 3 Stunden weiterreden. Ich würde jetzt aber hier tatsächlich einen Schlussstrich setzen und hoffe, dass die Zuhörenden so ein bisschen auch gesehen haben, was für tolle Wirkungen die Pankreasenzyme haben können, wie komplex sie sind, aber dass sie am Ende des Tages dazu führen, dass man alles essen kann, was man möchte, quasi die kleinen Genusshelferchen.
Genau, das auch als Schlusswort von mir, was ich auch schon mehrfach betont habe, dass es als Helferchen dienen soll, nicht als Ballast angesehen werden soll, sondern tatsächlich, um Symptome nicht erst entstehen zu lassen und wirklich weiterhin Spaß am Essen zu haben, ohne sich da irgendwie einschränken zu müssen.
Genau, guten Appetit. Guten Jawohl. Appetit. Ich bedanke mich für das Gespräch, Lars, und ja, freue mich, dass wir die Bratwurst nach vorne bringen konnten.
Aber auch alle anderen leckeren
Schokolade,
Mahlzeiten. Genau.
Mousse-Schokolade, Eis und auch gesunde Sachen natürlich.
Aber auch das Vollkornbrot mit Käse und Ei und Butter soll auf dem Speiseplan stehen und man muss ausreichend Enzyme dann tatsächlich dazu essen.
Appetit auf Leben. B. Braun ist ein weltweit führendes Medizintechnikunternehmen mit seinem Stammsitz im nordhessischen Melsungen und über 180 Jahren Firmengeschichte. Was uns antreibt, ist das Ziel, die Gesundheit von Menschen auf der ganzen Welt zu schützen und zu verbessern. Zu unseren Produkten und Dienstleistungen gehört auch die enterale und parenterale Ernährungstherapie. Es ist uns ein Anliegen, Menschen mit Mangelernährung zu begleiten. B. Braun. Sharing Expertise.